Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind, sich wieder eine Stunde Zeit nehmen, sich wichtigen Themen unseres Glaubens zu widmen. Mein Name ist Peter Sonneborn und ich darf Sie durch diese Stunde begleiten. Was erwartet Sie heute? Sie haben es vorhin vielleicht in der Programmvorschau schon gehört. Grundkurs Philosophie, und zwar der zweite Teil. Klingt nach Schule, klingt trocken, ist es aber nicht. Wenn Sie den ersten Teil gehört haben, werden Sie festgestellt haben, dass das eigentlich eine ganz amüsante Sache ist, besonders durch unseren Referenten Herrn Dr. Peter Egger, Doktor für Philosophie, Theologie und Geschichte mit sehr viel Erfahrung im Unterrichtsfach. Ich freue mich, dass ich ihn jetzt zu dieser Sendung begrüßen darf. Guten Abend, grüß Gott, Herr Dr. Egger.
Grüß Gott, Herr Sonneborn.
Herr Dr. Egger, schön, dass Sie auch wieder Zeit haben für uns. Wir haben ja das letzte Mal uns schon ganz interessanten Fragen gewidmet und ich glaube, so manche unserer Zuhörerinnen haben sich bei den Sendungen, die bei Radio Horeb gerade auf philosophischem Gebiet laufen, schon so manches Mal gefragt, na, was hat das für einen Sinn, was ist Philosophie eigentlich und so weiter. Ich freue mich, dass wir jetzt diesen Grundkurs haben, wo Sie ein bisschen an den Fundamenten schürfen und wirklich mal klarlegen, warum das denn nun gut ist, sich mit so etwas wie Philosophie auch zu befassen und was das, wenn es auch nicht immer nützlich ist, sagen wir mal so, was daran denn schön ist und gut, dass wir es dennoch tun. Herr Dr. Egger, das letzte Mal, da haben wir von Ihnen mal so gehört, der Name Philosophie, was bedeutet der, womit beschäftigt sich die Philosophie? Vielleicht dürfte ich Sie bitten, dass Sie noch mal kurz zusammenfassen, dass wir so ins Thema reinkommen, was wir das letzte Mal von Ihnen gehört haben.
Ja, das will ich gerne tun, liebe Hörerinnen und Hörer. Auch von meiner Seite einen ganz lieben Gruß an Sie alle. Wir haben also letztes Mal einige Grundbegriffe erklärt. Die Philosophie wird als Liebe zur Weisheit übersetzt. Das heißt, es geht also hier um Weisheit. Und der Philosoph ist also ein Mensch, der Liebe zur Weisheit besitzt und sich um die Weisheit bemüht. Jetzt ist sofort die Frage zu stellen, um was geht es denn bei dieser Weisheit? Bei dieser philosophischen Weisheit geht es um die tieferen Fragen des Menschen. Wir alle haben bestimmte Fragen, die uns immer wieder berühren. Und ich darf noch einmal ganz kurz die Grundfragen benennen. Es geht hier um die Frage, gibt es Wahrheit? Kann man überhaupt die Wahrheit finden? Es geht um die Frage, was sind die Erstursachen aller Dinge? Woher kommt die Welt? Dann die Frage, was ist der Mensch? Was ist Moral? Was ist Gesellschaft? Was ist Recht? Was ist Kunst? Was ist Religion? Was ist der Sinn des Lebens? Auf alle diese wichtigen Fragen versucht die Philosophie eine Antwort zu geben. Wir haben dann auch noch darauf hingewiesen, dass die Philosophie eine grundlegende Voraussetzung erfordert, nämlich die Demut. Der Philosoph muss wissen, dass er nicht alles wissen kann und vor allem, dass er nicht alles weiß. Und insofern ist Sokrates ein großes Vorbild für uns. Sokrates sagt nämlich, ich weiß, dass ich nichts weiß. Also all unser Suchen kann uns zu vielen Erkenntnissen führen, aber es ist notwendig, dass wir trotzdem immer sehr bescheiden und demütig bleiben. Und auf diese Art und Weise versucht uns also die Philosophie, auf diese tieferen Fragen eine Antwort zu geben. Sie ladet uns ein, in Demut die Wahrheit zu suchen und sie verspricht uns auf diese Art und Weise eine Weltanschauung zu vermitteln, die uns hilft, eine klare Orientierung für unser Leben zu finden. Was ist nun noch eine Weltanschauung? Eine Weltanschauung, das ist eine Gesamtsicht der Welt. Die verschiedenen Wissenschaften können uns nämlich nur Antworten geben auf Teilbereiche. Die Philosophie versucht, einen Überblick über das gesamte Weltgeschehen zu geben und einen Überblick zu geben über die verschiedenen Bereiche, in denen der Mensch lebt. Es ist also gewissermaßen eine Gesamtschau. Und auch das ist wichtig, damit der Mensch sich nicht im Detail verliert und erkennen kann, um was es letztlich geht. Soweit also ganz kurz die Zusammenfassung.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Egger. Damit sind wir wieder auf dem Laufenden. Sie haben es gehört, liebe Zuhörer, es ist kein Problem, wenn Sie die erste Sendung vielleicht nicht gehört haben, heute einzusteigen. Es war ganz einfach und klar dargestellt, worum es denn das letzte Mal ging und was die Philosophie ist. Wir freuen uns jetzt weiter in diese Weisheit eindringen zu können, zu dürfen und folgen Herrn Dr. Egger heute Abend auf den Spuren der einzelnen Disziplinen, der Unterkategorien der Philosophie. Und jetzt darf ich Sie bitten, Herr Dr. Egger, um Ihren heutigen Vortrag.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich kann mich noch gut erinnern, wie ich damals als junger Mann die geheiligten Hallen einer Universität betreten habe und mir gedacht habe, welche Vorlesungen wird es denn da geben? Ich habe Ihnen das letzte Mal erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass ich mich für die Philosophie entschieden habe. Aber da bin ich nun hineingekommen in diese Fakultät der Philosophie und habe eigentlich nicht recht gewusst, wo ich da beginnen sollte. Und da habe ich dann mit einem Studenten gesprochen, der schon ein höheres Semester besucht hat. Und der hat mir dann sehr freundlich und hilfsbereit erklärt, um was es in der Philosophie dann eigentlich geht. Und da hat er zu mir gesagt, weißt du, so wie im Sport, so gibt es auch in der Philosophie verschiedene Disziplinen. Und als ehemaliger Sportler war ich dann gleich hellwach und habe dann verstanden, was dieser junge Mann gemeint hat. Er wollte mir also erklären, dass es auch in der Philosophie verschiedene Fachbereiche gibt, also sogenannte Disziplinen. Und da hat er mir dann auch erläutert, dass jede Disziplin versucht, auf eine Frage, auf eine Hauptfrage der Philosophie einzugehen und nach Antworten zu suchen. Dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt weiß ich schon ein bisschen mehr. Und dann habe ich diesen jungen Freund gefragt, ja, sag mir mal, mit welcher Disziplin soll ich denn beginnen? Dann hat er gesagt, ja, das ist nicht ganz einfach, aber am besten wird es doch sein, dass du dich einmal mit der Erkenntnislehre und mit der Logik auseinandersetzt. Dann habe ich ihn gefragt, ja, warum denn? Warum muss man denn am Anfang sich mit der Erkenntnislehre und mit der Logik auseinandersetzen? Und dann hat er gesagt, ja, weißt du, du musst zuerst einmal wissen, wie man überhaupt denkt. Und wenn du das nicht verstanden hast, dann wird es schwierig sein. Dann habe ich gesagt, gut, das leuchtet mir ein. Dann hat er gesagt, weißt du, der Philosoph muss sich zunächst einmal die Frage stellen, wie kommt man überhaupt an die Wahrheit heran? Kann man überhaupt die Wahrheit erkennen? Oder sind das alles nur Hypothesen und irgendwelche Theorien? Ist es möglich, die Wahrheit zu erkennen? Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, um das geht es mir. Ich habe mich deswegen für die Philosophie entschieden, weil ich endlich einmal die Wahrheit finden möchte. Und da hat er gesagt, ja, also dann beginn mit der Erkenntnislehre. Die Erkenntnislehre ist nämlich die Disziplin, die versucht zu zeigen, wie es in der Erkenntnis, wie die Erkenntnis vor sich geht und wie es dann möglich ist, auch zu einer Wahrheit zu gelangen. Bei der Erkenntnislehre geht es also um die einzelnen Etappen des Erkenntnisvorganges. Da hört man einmal, dass es zuerst eine sinnliche Erkenntnis gibt, die zu Sinneswahrnehmungen führt. Dann hört man, dass es eine Verstandeserkenntnis gibt. Dann hört man, dass es eine Vernunfterkenntnis gibt. Und über diese verschiedenen Stufen kommt man dann der Wahrheit immer näher. Und da fällt nun auch gleich eine ganz wichtige Disziplin hinein, nämlich die Logik. Wir alle wissen, dass man nur mit logischem Denken etwas erkennen kann. Aber was ist denn eigentlich die Logik? Die Logik ist die Lehre vom folgerichtigen und widerspruchsfreien Denken. Aha, da war wieder etwas klarer geworden. Und da habe ich also mit Panik an die verschiedenen Mathematik-Schularbeiten gedacht. Ich war nämlich in Mathematik immer ein Unterseeboot Und der Professor hat oft zu mir gesagt, Egger, du kannst nicht logisch denken. Dann habe ich gesagt, ja, ich glaube selber. Ich merke, ich komme auf keinen grünen Zweig, aber wie lernt man denn logisch zu denken? Und da war dann der Mathematikprofessor in Schwierigkeiten. Das war ein sehr gescheiter Mann, aber ich war ein hoffnungsloser Fall. Und da hat er gesagt, ja, vielleicht geht dir doch nochmal der Knopf auf. Und der Knopf ist dann sehr spät aufgegangen. Also bei der Philosophie muss man sich auch einmal auseinandersetzen mit der Logik. Und die Logik, die besteht darin, dass man lernt, folgerichtig zu denken. Machen wir mal ein kleines Beispiel. Wenn wir heute also folgendes Beispiel uns vor Augen halten. Wir sagen von einem Bankdirektor. Der Bankdirektor ist ein Fuchs. Und anschließend sagen wir, der Fuchs ist ein Vierbeiner. Also ist der Bankdirektor ein Vierbeiner. Und da wird jetzt jeder sagen, hoppla, da stimmt was nicht. Warum ist der Bankdirektor kein Vierbeiner? Er ist doch ein Fuchs, aber trotzdem hat er nicht vier Beine. Und da sagt uns dann die Logik, ja, man kann nur dann eine Schlussfolgerung ziehen, wenn die Bedeutung vom Fuchs jedes Mal dieselbe ist. Wenn ich einmal mit dem Ausdruck Fuchs das Tier meine und beim zweiten Mal mit dem Fuchs in übertragener Weise auf die Schlauigkeit des Bankdirektors hinweise, dann hat also der Fuchs zwei verschiedene Bedeutungen. Einmal meine ich damit ein Tier und einmal verwende ich den Ausdruck im übertragenen Sinn und dann kommt es zu einem Kurzschluss und aus dem Bankdirektor wird plötzlich ein Vierbeiner. Und da sagt uns jetzt die Logik, da muss man ganz bestimmte Regeln richtig anwenden, sonst kommt es zu einem Fehlschluss oder zu einem Kurzschluss. Also den Kurzschluss, den gibt es nicht nur im Bereich der Elektrizität, den gibt es auch im Bereich des Denkens und der Logik. Also liebe Hörerinnen, Sie sehen, am Anfang braucht es einmal Erkenntnislehre und Logik, damit wir überhaupt wissen, wie es zu einer Erkenntnis kommt und wie man logisch denken kann. Erste Disziplin. Jetzt habe ich dann bald entdeckt auf der Universität, dass es da noch eine zweite Disziplin gegeben hat, die sehr wichtig war für den Anfang. Und zwar war das die Disziplin der Sprachphilosophie. Und da bin ich dann zur nächsten Vorlesung gegangen. Und da wurde sehr viel über die Sprache geredet. Und am Anfang habe ich mir gedacht, ja, was wollen die eigentlich mit dieser Sprachphilosophie? Und da habe ich mich hineingesetzt. Und nach einiger Zeit ist mir klar geworden, dass es in der Sprachphilosophie darum geht, dass man einmal sich fragt, welche Bedeutung haben eigentlich die Wörter? Man hat hier versucht, die Wörter zu erklären und die Begriffe einmal ganz klar zu erläutern. Und da ist mir bewusst geworden, dass man nicht über schwierige Probleme diskutieren kann, wenn man keine entsprechenden Wörter hat. Sie können nicht über Metaphysik reden, wenn Sie nicht wissen, was die Metaphysik ist. Und Sie können nicht über Ästhetik philosophieren, wenn Sie nicht wissen, was die Ästhetik ist. Es braucht hier also zunächst einmal eine Sprachphilosophie, die Wörter erklärt. Und diese Worterklärung ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Solange die Wörter nicht klar sind, ist auch der Gebrauch von diesen Wörtern ein Unfug. Aber bei der Sprachphilosophie geht es nicht nur um die einzelnen Wörter, sondern es geht auch darum, dass man die Sätze der Sprache einmal untersucht und dass man die Wörter in einer richtigen Weise zu Sätzen zusammenstellt. Wenn da beim Satzaufbau etwas fehlerhaft gemacht wird, dann kommt zum Schluss etwas Falsches heraus. Bei der Sprachphilosophie muss man also lernen, wie man die einzelnen Wörter auch richtig zusammenstellt. Und das ist oft eine Kunst, weil wenn nämlich der Aufbau der Sätze nicht völlig logisch ist, dann kann man gewisse Dinge nicht verstehen. Jetzt war dann natürlich auch das nächste Problem noch, können Wörter überhaupt etwas ganz klar ausdrücken? Oder ist es manchmal besser, wenn man statt den Wörtern nur mehr Symbole verwendet? Dass man also gewissermaßen wie in der Mathematik ganz bestimmte Symbole verwendet und auf diese Art und Weise versucht, die Dinge genauer auszudrücken. Und da habe ich jetzt plötzlich gemerkt bei diesen Vorlesungen, das ist etwas ganz Entscheidendes, dass ich mich wirklich einmal mit der Sprache auseinandersetze, damit ich dann ein Werkzeug habe, die Gedanken in verständlicher Weise auszudrücken. Und damit haben wir jetzt sozusagen die zwei Werkzeuge, die man braucht, um philosophieren zu können. Das erste Werkzeug ist die Erkenntnislehre, wo man einmal lernt, wie Erkenntnis zustande kommt und wo man sich die Frage stellt, welche Regeln muss man beachten, damit überhaupt ein logisches Denken möglich ist. Und das zweite Werkzeug, das man braucht, ist die Sprache. Es ist nämlich immer wieder das Problem, dass wir Gedanken haben, aber nicht die Wörter haben, um das auszudrücken. Es ist Ihnen sicher auch schon einmal passiert, dass Sie ein Problem spüren und es nicht formulieren können. Und dass Sie nach Worten ringen. Und dass Sie sich Gedanken machen, wie sag ich denn das, dass der andere versteht, um was es geht. Und da hat sich die Philosophie im Laufe der Jahrtausende immer wieder bemühen müssen, die Sprache so zu gestalten, dass man auch neue Gedanken ausdrücken kann. Also die ersten zwei Disziplinen sind einmal die Erkenntnislehre und die Logik und die zweite Disziplin ist die Sprachphilosophie. Jetzt haben wir gelernt zu denken und gelernt zu sprechen. Und jetzt können wir über verschiedene philosophische Fragen einmal nachdenken und sprechen.
Grundkurs Philosophie, der zweite Teil bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Wir hören gerade, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, den Vortrag von Herrn Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol, Professor, Lehrer am Gymnasium für Philosophie. Er bringt uns in diesem zweiten Teil dieser Reihe nahe, welche Einzeldisziplinen denn die Philosophie hat, worin man nun Philosophie ganz konkret betreibt und hat uns schon erklärt, dass es zunächst einmal die Disziplin der Erkenntnistheorie gibt, in der wir lernen, wie wir richtig zu denken haben. Dazu gehört auch in dieser Einteilung die Logik, wie man fehlerfrei denkt, mit den richtigen Ansätzen denkt. Und zum Zweiten eine Disziplin, die sich Sprachphilosophie nennt, in der man sich Gedanken darüber macht, was die Sprache als Wörter und auch als Konstruktion in Sätzen für eine ganz exakte Bedeutung hat, damit wir zu einer wissenschaftlichen Sprache kommen, mit der wir denn etwas anfangen können, mit der wir die Dinge, die wir beschreiben möchten, denn auch richtig und exakt ausdrücken können. Wir kommen nun zum zweiten Teil seines Vortrags. Herr Dr. Egger, bitteschön.
Liebe Hörerinnen und Hörer, nachdem wir also gehört haben, dass es zwei Werkzeuge braucht, um philosophieren zu können, nämlich das Denken und das Sprechen, wollen wir uns jetzt die Frage stellen, mit welchen Inhalten hat sich denn die Philosophie beschäftigt und mit welchen Inhalten beschäftigt sie sich heute noch? Der erste Gegenstand der Philosophie im Abendland war interessanterweise die Natur. Im 6. Jahrhundert vor Christus hat es verschiedene Denker gegeben, die wollten einmal versuchen, die Natur zu erklären. Und durch diese Denker hat sich dann eine Naturphilosophie entwickelt. Welchen Fragen ist denn die Naturphilosophie nachgegangen? Die Naturphilosophie fragt sich nach dem Ursprung und nach den verschiedenen Phänomenen der Natur. Sie versucht, den Ursprung und die Entstehung des Kosmos zu erklären. Man nennt diese Lehre dann die Kosmologie, die Lehre vom Kosmos, beziehungsweise die Kosmogonie, die Lehre von der Entstehung des Kosmos. Die Naturphilosophie fragt sich nach dem Urstoff und nach dem Urgesetz der Natur. Sie fragt nach der Ursache der Bewegung, der Vielheit und der Einheit der Natur. Die Naturphilosophie fragt schließlich aber auch nach dem Ziel der Natur. Um das ein bisschen zu vergegenständlichen, da hat es also verschiedene Denker gegeben, die haben sich zunächst einmal nach dem Urstoff gefragt und haben gesagt, was ist denn eigentlich der Stoff, was ist denn eigentlich die Ursache der Natur? Und da hat es verschiedenste Theorien gegeben. Der eine hat gesagt, die Natur geht aus dem Wasser hervor. Ein anderer hat gesagt, nein, der Urstoff ist das Feuer. Ein dritter hat gesagt, der Urstoff, das ist die Luft, der Äther. Und so haben sie verschiedene Ursachen angenommen, mit deren Hilfe sie versucht haben, die Natur zu erklären. Später haben sie sich dann die Frage gestellt, ja, aber ein Urstoff allein genügt doch nicht, um die Natur zu erklären. Da braucht es doch auch noch ein Urgesetz. Wir stellen doch fest, dass es in der Natur gewisse Gesetzmäßigkeiten gibt. Worauf baut denn eigentlich die Gesetzmäßigkeit der Natur auf? Und da hat dann der eine gesagt, da braucht es die Zahlen. Die Zahlen sind der Schlüssel, um die Natur zu verstehen, und die Zahlen sind die Grundlage von allen Naturgesetzen. Dann haben andere Denker gesagt, ja, aber es bräuchte doch einen Geist, der diesen Aufbau der Natur erklärt. Da muss es doch einen Geist geben, der in der Natur wirkt. Und da hat man dann den Logos eingeführt. Dieses berühmte griechische Wort, das man so schwer übersetzen kann, also ein geistiges Weltgesetz muss es doch geben, sonst kann man doch nicht erklären, wieso aus dieser chaotischen Welt dann plötzlich so eine wunderbare, geordnete Welt entsteht. Und dann war die nächste Frage, ja, wie ist denn das überhaupt zu erklären, dass dieser ganze Kosmos sich bewegt? Wie kommt es denn, dass sich die Himmelskörper bewegen? Und da hat einer dieser Naturphilosophen gesagt, im 6. Jahrhundert vor Christus, da hat es einmal einen Urknall gegeben, die Explosion von einem Feuerring. Und dieser Feuerring, der hat dazu geführt, dass dann die einzelnen Planeten sich in Bewegung gesetzt haben. Und dann kommt der Nächste und sagt, ja, in der Natur, da gibt es so polare Kräfte und durch diese polaren Kräfte, die in der Natur wirken, kommt es zu Anziehung und Abstoßung. Und auf diese Art und Weise setzt sich die Natur in Bewegung. Und dann ging die Frage weiter, ja, woher kommen denn diese vielen einzelnen Dinge, wenn am Anfang nur ein Urstoff ist und plötzlich sehen wir hier verschiedenste Dinge. Wir sehen hier Meere, wir sehen Land, wir sehen Pflanzen, wir sehen Tiere und dann wieder die verschiedensten Gattungen. Woher kommt denn das? Wie ist denn das zu erklären? Und die nächste Frage, wie können denn diese verschiedenen Dinge alle zum Schluss eine wunderbare harmonische Einheit bilden? Und darüber haben diese Naturphilosophen nachgedacht. Und diese Giganten der Naturphilosophie, die in dieser frühen Zeit gelebt und gedacht haben, das waren die Väter einer Naturphilosophie, die bis in die heutige Zeit weitergeht. Auch heute fragen sich die Menschen, was ist denn eigentlich der Urgrund der Natur? Wie ist es denn möglich, diese Gesetzmäßigkeiten zu erklären? Wie kommt es denn zu dieser Vielfalt? Wie kommt es denn zu dieser Einheit? Was erklärt denn diese Synthese, dieses Universum, das alles zum Schluss auf das eine ausgerichtet ist? Das hat diese Denker bewegt. Und das bewegt auch heute noch die Denker. Also die Naturphilosophie, das ist eine, muss man sagen, immer wieder neu zu entdeckende Disziplin der Philosophie. Und da muss man auch eines sagen, dass viele deutsche Naturwissenschaftler in ihrer Zeit am Gymnasium diese Naturphilosophen der Griechen studiert haben. Da war zum Beispiel der Werner Heisenberg, einer der ganz großen deutschen Physiker, der sich in jungen Jahren mit diesen Naturphilosophen am Gymnasium auseinandergesetzt hat. Und diese Naturphilosophen, die waren für ihn eine Anregung. Und er hat dann über diese Gedanken nachgedacht und hat diesen Naturphilosophen einen großen Respekt gezollt. Denn das waren nämlich die Denker, die diese Kosmologie einfach mal entfaltet haben und in Gang gesetzt haben. Und alle großen Naturwissenschaftler, die dann später die großen Entdeckungen gemacht haben, haben immer wieder die Naturphilosophen bewundert. Also eine dritte Disziplin, die Naturphilosophie. Jetzt kommt aber gleich die nächste philosophische Disziplin, nämlich die Metaphysik. Und da wird es jetzt ein bisschen schwierig. Was ist denn die Metaphysik? Wenn man es einmal ganz klar ausdrückt, dann kann man sagen, die Metaphysik, das ist die Lehre von den Erstursachen. Die Menschen haben sich nämlich immer wieder die Frage gestellt, was ist denn die Erstursache von allen Dingen? Die Metaphysik sucht also nach den Erstursachen. Das lateinische Wort für Erstursache ist das Wort Prinzip. Die Metaphysik sucht also nach den Prinzipien, die allen Dingen zugrunde liegen. Und zwar, warum denn? Warum ist denn das so interessant, die Erstursachen, die Prinzipien zu erfassen? Die Erklärung ist nicht sehr schwierig. Wenn ich nämlich die Erstursachen verstanden habe, wenn ich die Prinzipien begriffen habe, dann kann ich mit Hilfe der Erstursachen und mit Hilfe der Prinzipien alles andere erklären. Die Erstursachen und die Prinzipien, beziehungsweise die Prinzipien, sind die Schlüssel, die es mir ermöglichen, die Dinge von Anfang her zu begreifen und zu verstehen. Also die Metaphysik ist die Lehre von den Erstursachen. Jetzt kommt aber noch ein entscheidender Schritt dazu. Die Metaphysik betrachtet zunächst einmal die Natur und stellt jetzt fest, dass die Natur nicht alle Dinge erklären kann. Und da kommt es jetzt dazu, dass die Metaphysik über die Natur hinaus fragen muss und sich die Frage stellt, ja, wenn die Natur selbst nicht alles erklären kann, dann muss ich über die Natur hinausgehen, um zu schauen, ob es da eine Ursache gibt, die jenseits der Natur liegt. Schauen wir das einmal konkret an. Wir betrachten die Natur. Wir sehen gewisse Gesetzmäßigkeiten in der Natur und stellen uns jetzt die Frage, woher kommen diese Gesetzmäßigkeiten der Natur? Kommen die wirklich von der Natur oder wurden diese Gesetzmäßigkeiten in die Natur hineingelegt? Wenn die jetzt in die Natur hineingelegt wurden, dann stellt sich die Frage, ja, wer hat sie denn hineingelegt? Und da beginnt jetzt sozusagen ein Suchen über die Natur hinaus. Und jetzt können wir auch den Ausdruck Metaphysik erklären. Die Physik beschäftigt sich mit der Natur. Wenn ich jetzt merke, dass ich aber mit der Physik nicht alles erklären kann und über die Natur hinausgehen muss, um die Natur zu verstehen, dann muss ich auch über die Physik hinausgehen und komme damit zur Metaphysik. Metaphysik heißt wortwörtlich jenseits der Physik. Meta heißt auf Griechisch jenseits, hinter. Ich muss also gewissermaßen hinter die Physik schauen. Ich muss hinter die Natur hinausgehen, über die Natur hinausgehen und komme damit zur Metaphysik. Wir können das im Deutschen vielleicht noch einmal mit einem deutschen Wort auch erklären. Wenn ich mit Hilfe des Natürlichen nicht alles erklären kann, muss ich über das Natürliche hinausgehen und komme damit zum Übernatürlichen. Also, ich muss einmal die Natur untersuchen und wenn ich merke, dass ich mit Hilfe der Natur gewisse Dinge nicht erklären kann, muss ich über die Natur hinausgehen. Und ich komme vom Natürlichen zum Übernatürlichen. Die Metaphysik ist also, um das noch einmal zusammenzufassen, die Lehre von den Erstursachen, die Lehre von den Prinzipien. Und wenn ich diese Erstursachen und diese Prinzipien entdeckt habe und verstanden habe, kann ich mit Hilfe von diesen Erstursachen, von diesen Prinzipien, die gesamte Wirklichkeit erklären. Das Zweite, wenn ich merke, dass ich im Bereich der Natur gewisse Ursachen nicht finden kann, muss ich über die Natur hinausgehen. Also ich muss über und hinter der Natur suchen, ob es dort doch weitere Ursachen gibt. Ich muss also von der Physik, die die Natur betrachtet, zur Metaphysik gehen, über die Physik hinausschauen, um dann in diesem Bereich hinter der Natur Ursachen zu finden. Das war jetzt schon ein ziemlich anstrengendes Stück Philosophie, aber es ist grundlegend, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir einmal begreifen, um was es bei der Metaphysik geht. Sie alle verstehen, dass die Metaphysik für uns gläubige Menschen von ganz großer Bedeutung ist. Weil nämlich auch viele Fragen der Religion über die Natur hinausgehen. Die Religion ist ja die Lehre, die sich mit dem Übernatürlichen beschäftigt. Und wenn wir das jetzt philosophisch ausdrücken, dann ist die Religion, die Theologie, eine Lehre, die sich mit metaphysischen Fragen beschäftigt. Sie geht über die Natur hinaus, sie beschäftigt sich mit dem Übernatürlichen und wird damit zur Metaphysik. Und deswegen ist die Metaphysik für uns eine ganz wichtige Angelegenheit, weil sie uns nämlich hilft, mit Hilfe der Philosophie über verschiedene religiöse Fragen zu sprechen. Und wenn Sie heute Theologie studieren, dann müssen Sie sich mit Metaphysik beschäftigen. Sie müssen sich mit der Frage nach der Erstursache beschäftigen, die jenseits der Physik liegt. Und da kann Ihnen dann die Metaphysik helfen, Gott auf philosophischem Weg tiefer zu begreifen. Es ist klar, dass die Philosophie uns nicht alles über Gott sagen kann. Aber sie kann uns einiges sagen. Sie kann uns begreiflich machen, dass Gott absolut ist. Sie kann uns begreiflich machen, dass Gott ewig ist. Sie kann uns begreiflich machen, dass Gott vollkommen ist. Die Erstursache von allen Dingen wird uns durch die Philosophie klarer. Und wenn wir heute sagen, Gott ist unendlich und Gott ist ewig und Gott ist absolut und Gott ist allmächtig und Gott ist vollkommen, alle diese Dinge, die wir von Gott sagen, kommen auch aus der Philosophie, kommen auch aus der Metaphysik. Und deswegen ist dieser Bereich gerade für die heutige religiöse Diskussion von großer Bedeutung. Wir können dann mit Menschen über Gott sprechen. Es gibt oft Menschen, die sagen, was in der Bibel drinnen steht, das glaube ich nicht. Und dann ist es oft schwer weiterzureden. Aber wenn man mit diesen Menschen dann einmal die Frage anschneidet, ja, wie stellst denn du dir die Ursache von allen Dingen vor? Und der sagt, ja, wie muss denn diese Ursache ausschauen, damit wir die Welt erklären können? Und dann fängt man plötzlich an zu philosophieren und sagt, ja, also die erste Ursache muss etwas Absolutes sein. Ja, leuchtet ein. Ursache, die muss intelligent sein. Ja, leuchtet ein. Also ist die Erstursache etwas Geistiges. Ja, gut. Dann diese Erstursache, die muss allmächtig sein. Warum? Ja, weil sonst kann sie nicht die Dinge schaffen. Aha, leuchtet ein. Diese Erstursache muss ewig sein. Ja, wieso? Ja, außerhalb der Zeit. Weil die muss schon vor dem Kosmos da sein. Aha, leuchtet ein. Sie verstehen also, wie man hier mit Hilfe von Metaphysik kann man plötzlich mit Leuten über Gott reden. Und da beginnen dann doch manche auch sich Gedanken zu machen. Und so ist die Philosophie eine Hilfe auch für das Gespräch über Gott. Ja, jetzt schaue ich gerade auf die Uhr. Diese Metaphysik, die war jetzt doch ein bisschen länger als geplant. Aber eine Disziplin, die möchte ich doch noch ganz kurz vorstellen. Wie geht es Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer? Habe ich Sie schon ganz ermüdet? Aber ein bisschen schaffen wir es noch. Also, eine weitere Disziplin, die in der Philosophie von großer Bedeutung ist, ist die Anthropologie. Die Anthropologie, das ist die Lehre vom Menschen. Anthropos, das heißt auf Griechisch Mensch. Und das ist jetzt auch wieder eine Frage, die uns alle ungemein beschäftigt. Was ist der Mensch? Es geht dabei um die Frage nach dem Wesen des Menschen. Und da müssen wir eines sagen, das Wesen des Menschen zu erfassen, ist ungemein schwierig. Es gibt über 100 Definitionen von dem, was der Mensch ist. Und alle sagen etwas Richtiges aus. Man kann zum Beispiel sagen, der Mensch ist ein intelligentes Lebewesen. Man kann sagen, der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Man kann sagen, der Mensch ist ein liebendes Wesen. Aber man kann genauso sagen, er ist ein kämpferisches Wesen. Er ist ein leidendes Wesen, er ist ein hoffendes Wesen, er ist ein verzweifeltes Wesen, er ist ein sterbliches Wesen. Alles das sagt etwas vom Menschen. Und es ist interessant, je älter man wird, umso mehr kommt man drauf, dass man noch immer nicht weiß, was der Mensch ist. Man entdeckt immer wieder neue Höhen und gleichzeitig auch unheimliche Tiefen. Was ist der Mensch? Montaigne hat einmal gesagt, der Mensch ist das größte Ungeheuer. Und er empfindet sich selbst als ein Ungeheuer. Und gleichzeitig begegnet man oft Menschen, wo man sagt, das sind heilige Menschen. Also was für eine unheimliche Spannweite. Ein Heiliger und ein Monstrum und immer handelt es sich um Menschen. Also die Anthropologie versucht der Frage nachzugehen, was ist der Mensch? Und da gibt es eine ganze Menge von Antworten. Und alle diese Antworten sagen uns etwas über den Menschen, bereichern unsere Sicht des Menschen. Der Mensch ist nicht nur ein Wesen, das Cola trinkt und das ein T-Shirt trägt und das Blue-Jeans anhat und ein paar Nike-Schuhe trägt und gleichzeitig noch einen Chewing-Gum im Mund hat. Der Mensch ist mehr. Der Mensch ist mehr. Und darüber versucht die Philosophie nachzudenken. In die Anthropologie oder verwandt mit der Anthropologie ist dann auch die Psychologie. Die Psychologie ist, wenn man es einmal ganz einfach ausdrückt, die Lehre von der Seele, vom Innenleben des Menschen. Was ist da eigentlich im Inneren des Menschen los? Was ist die Psyche? Und wie können wir diese Psyche erfassen? Und vor allem, wie können wir mit ihr umgehen? Das bewegt uns immer wieder. Und da geht es wahrscheinlich in die größten Tiefen hinunter, die es beim Menschen überhaupt gibt. Die Psyche des Menschen ist unergründlich. Sie ist unerfassbar. Sie ist auf der einen Seite das Zentrum, in dem der Mensch seine tiefste Einheit und Harmonie findet, und sie ist gleichzeitig auch die Stätte der größten Zerrissenheit, die man sich nur vorstellen kann. Also Anthropologie und Psychologie als Disziplinen, die sich mit dem Menschen auseinandersetzen. Fassen wir noch einmal zusammen. Wir haben also heute fünf Disziplinen vorgestellt. Es war einmal die Erkenntnislehre und die Logik. Das zweite war die Sprachphilosophie. Das dritte war die Naturphilosophie. Das vierte war die Metaphysik und das fünfte die Anthropologie. Da haben wir heute einmal einige Disziplinen vorgestellt, die uns verständlich machen, dass wir verschiedenste Bereiche haben, die wir tiefer durchdringen müssen, um auf die tieferen Fragen unseres Menschseins eine Antwort zu finden. Ich beende hiermit meine Ausführungen und gebe jetzt zurück an das Studio in Balderschwang.
Es ist Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol mit dem Grundkurs Philosophie Teil 2. Wir haben heute im Vortrag von unserem Referenten Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol bereits gehört, womit sich denn die Philosophie in ihren Unterdisziplinen beschäftigt. Er hat uns fünf dieser Unterdisziplinen, es gibt noch einige mehr, bereits vorgestellt. Erkenntnistheorie, Logik, Sprachphilosophie, Naturphilosophie, Metaphysik und Anthropologie. Ich darf als erste Zuhörerin Frau Fechler aus Ankum begrüßen. Grüß Gott, Frau Fechler.
Grüß Gott, Herr Sonneborn, und grüß Gott, Herr Dr. Egger. Ich habe keine große schlaue Frage. Ich finde, Sie machen das so schön, so verständlich, finde ich. Also ganz toll. Und ich, als Sie sagten, man kommt nur durch logisches Denken zur Erkenntnis, da habe ich dann allerdings ein bisschen einen kleinen Zweifel bei mir, weil ich so logisch bin ich nicht. Ich glaube, dass meine Brüder logischer denken können. Ich sage jetzt auch nicht, dass Frauen weniger logisch denken können als Männer, denn wir haben ja große Mathematikerinnen, oder Frau Merkel muss sicher sehr gut sein im logischen Denken. Aber gibt es nicht auch noch sowas wie, was halten Sie von der Intuition, dass man also dann plötzlich doch was weiß, ohne dass man also wirklich seinen Verstand so was abgerungen hat, eben durch dieses logische Denken, was mir immer so ein bisschen, suspekt ist. Aber man braucht es schon.
Dankeschön.
Es ist schon wichtig, es ist schon ganz wichtig.
Das ist aber eine interessante Frage, Herr Dr. Egger.
Ja, die ist sehr interessant. Und zwar können wir eines sagen, dass also die logische Erkenntnisweise nur eine ist von mehreren. Also es gibt durchaus verschiedene Weisen, Dinge zu erkennen. Aber die Philosophie bedient sich der Logik, weiß allerdings, dass es auch die Intuition braucht. Die Philosophie bezeichnet die Intuition als eine unmittelbare Erkenntnis. Und erst dann, wenn sozusagen gewisse Dinge zunächst einmal unmittelbar erkannt werden oder erkannt worden sind, kann man dann mit der Logik die nächsten Schritte setzen. Mhm. Bleiben wir mal zunächst bei der Intuition im Alltag. Wenn wir heute einem Menschen begegnen, dann haben wir zunächst einmal eine intuitive Erkenntnis, eine unmittelbare Erkenntnis. Wir wissen noch nichts Genaueres von diesem Menschen, dem wir begegnen. Wir haben noch nicht über ihn nachgedacht. Wir haben ihn noch nicht psychologisch analysiert, sondern wir haben zunächst einmal einen Eindruck, der aber in uns schon etwas bewirkt, zum Beispiel ein Gefühl der Sympathie und der Antipathie. Das sind also durchaus auch Möglichkeiten, etwas zu erkennen. Und da müssen wir ja eines sagen, dass im Bereich der Intuition die Frau oft wesentlich begabter ist als der Mann. Das hat verschiedene Gründe, aber es ist von großer Bedeutung, dass Frauen über die Intuition verfügen, vor allem auch für den Umgang mit Kindern, mit denen sie ja nicht immer nur logische Diskussionen führen können, sondern wo es diese Begabung der Intuition braucht. Und ich sehe das auch immer wieder, wenn ich das mal so sagen darf, bei meiner eigenen Frau, die ich sehr, sehr schätze. Wenn wir uns über gewisse Dinge unterhalten, dann geht sie intuitiv vor und ich bemühe mich dann logisch nachzukommen. Und da merke ich immer etwas, dass in vielen Bereichen mir meine Frau durch ihre intuitive Begabung weit überlegen ist. Vor allem im Hinblick auf die Menschenkenntnis, da sagt meine Frau oft zu mir, diese Person gefällt mir nicht. Und ich sage dann oft, warum? Und dann sagt meine Frau, das kann ich dir nicht sagen, aber das ist so. Und ich merke dann, meine Frau hat recht. Also wenn Sie, liebe Hörerinnen, auf die Intuition hinweisen, dann haben Sie hier etwas ganz, ganz Wichtiges gesagt. Aber ich muss hier in dem Zusammenhang sagen, dass die Philosophie eben hauptsächlich mit der Vernunft und mit der Logik arbeitet, aber dass die Philosophie sehr wohl weiß, dass es die Intuition braucht. Und dass man gerade bei gewissen Prinzipien oft die Intuition braucht, weil man sie gar nicht mehr mit der Logik erreichen kann. Pascal sagt einmal, die Prinzipien werden gefühlt. Und dann erst kann die Logik sozusagen gewisse Sätze ableiten. So viel zur Intuition.
Ja, danke
schön, Herr Dr. Egger. Danke auch Ihnen, Frau Fechler. Auf Wiederhören. Ja, Herr Dr. Egger, interessant ist doch gerade, dass die Philosophie, auch wenn sie mit der Logik arbeitet, um einen Wissenszuwachs zu erreichen, sich dennoch mit der Intuition beschäftigt und erstaunlicherweise gerade da, wo es um Wissenschaftstheorie geht, wenn die Philosophie sich fragt, wo kommt eigentlich das Neue her, wenn etwa ein Naturwissenschaftler einen sogenannten Geistesblitz hat. Gerade da beschäftigt sich die Philosophie dann mit der Intuition, die ja tatsächlich schwer zu fassen ist, nicht?
Ja, da haben Sie völlig recht. Und da können wir auch auf Einstein verweisen. Einstein sagt, dass man als Wissenschaftler oft die längste Zeit über gewisse Dinge nachgrübelt. Und dann kommt plötzlich ein Blitz. Und dieser Blitz zeigt gewissermaßen die Lösung am anderen Ende. Und dann kann erst das diskursive Denken, also das dann in logischen Schritten erfolgt, sich sozusagen auf diesen Blitz dann hinbewegen. Also auch der Naturwissenschaftler weiß, dass bei gewissen Entdeckungen oft eine Intuition notwendig ist, eine unmittelbare Erkenntnis von einer Sache und dass erst dann, wenn sozusagen dieser Blitz der Intuition erfolgt ist, das diskursive Denken, also der Schritt, das Denken in logischen Schritten zur Lösung hin, erfolgen kann. Da haben Sie etwas ganz, ganz Wichtiges gesagt.
Interessant ist auch, dass bei diesem Vorgang, bis es zum Blitz kommt, bis zu diesem intuitiven Blitz, wie Sie gerade gesagt haben, zunächst einmal Knochenarbeit nötig ist. Es ist also nicht, dass der von ungefähr kommt, sondern Sie haben ja gesagt, der Wissenschaftler beschäftigt sich zunächst einmal Tage, Wochen, vielleicht Monate oder Jahre mit einem Thema. Und es scheint gerade so, als ob sich alles zusammenstaut und dann irgendwann ist sozusagen die Grundlage für so einen Blitz, der überhaupt erst die Zukunft aufreißen kann, gegeben.
Ja, das haben Sie wunderbar formuliert. Und das wird uns auch von verschiedenen Wissenschaftlern eben mitgeteilt, dass sie oft schon fast an der Grenze der Verzweiflung waren. Und dann auf einmal kommt dieser große Augenblick und da stellt sich dann schon die Frage, auf welcher Ebene erfolgt denn das? Und wir wissen, dass manche Wissenschaftler auch im Traum oder gewissermaßen, nachdem sie so geschlafen haben, plötzlich in der Früh die Lösung von einem Problem hatten. Was ist jetzt wirklich dann die Sphäre oder wo kommt es dann zur Erkenntnis? Ist das jenseits des Bewusstseins? Ist das überhaupt noch im Bewusstsein? Was ist hier im Spiel? Und vielleicht darf ich hier noch etwas hinzufügen. Johannes Paul II. Hat ja einmal auch einen Vortrag gehalten vor Naturwissenschaftlern und da hat er darauf hingewiesen, dass gerade der Wissenschaftler immer wieder auch um den Heiligen Geist bitten muss, damit er vom Geist Gottes erleuchtet wird. Weil letztlich kommt ja alles Wissen von Gott. Und wenn der Naturwissenschaftler und auch der Philosoph eindringen will in diese Geheimnisse, die letztlich von Gott kommen, dann muss er sich mit Gott selbst in Verbindung setzen und ihn bitten um das Licht, das er braucht, damit er eindringen kann. Und da hat dann Johannes Paul II. Eben gesagt, dass auch die Seele in einer Verfassung sein muss, um dieses Licht der Erleuchtung überhaupt aufnehmen zu können. Also hier kommen Dinge ins Spiel, die sind oft ganz unglaublich.
Ein ganz interessanter Punkt übrigens, finde ich, wenn Sie sagen, woher kommt eigentlich die Intuition? Wir als religiöse Menschen würden sagen, na klar, da hat eben der Heilige Geist mitgeholfen. Da hat der heilige Schutzengel ein bisschen geschubst und schon ging es weiter. Da sieht man aber genau den Unterschied, finde ich, zwischen dem, was der gläubige Mensch beziehungsweise als Wissenschaftler, der Theologe, machen darf und was der Philosoph, und das ist ja unser Thema heute, gerade nicht machen darf als Philosoph, dass er nämlich diesen Sprung zu Gott tut, sondern der Philosoph muss, selbst wenn er es als gläubiger Mensch weiß, dass es einen Gott gibt, einen Heiligen Geist gibt, er muss sozusagen mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben und zunächst einmal alle natürlichen Ursachen, wie Sie uns das vorhin gesagt haben, ausschöpfen, zur Erklärung eines Phänomens, in unserem Fall jetzt der Intuition, nicht?
Ja, da haben Sie recht. Also der Philosoph kommt gewissermaßen von unten und der Theologe kommt von oben, nicht? Mhm. Also vereinfacht ausgedrückt. Der Philosoph hat, und da muss er eben auch ganz korrekt und sauber arbeiten, muss zunächst einmal die Kräfte nützen, die geistigen Kräfte, die psychischen Kräfte, die die Natur zur Verfügung stellt. Und muss mit diesen Instrumenten arbeiten. Und bei diesem Vorgang kann er eine erstaunliche Höhe erreichen. Es ist dem menschlichen Geist durch diese Abstraktionsfähigkeit, die er hat, möglich, bis in die höchsten geistigen Regionen aufzusteigen. Es kommt dann allerdings auch bei den Philosophen auch diese Frage ins Spiel, gibt es eine Inspiration, ja oder nein? Und die Inspiration, die besagt ja Folgendes, dass hier ein Geist hineinwirkt, ein Spiritus. Und wir wissen, dass Philosophen da auch gesagt haben, es braucht zur Intelligenz, zur Logik und so weiter auch diese Inspiration. Und da ist dann schon die Frage, ob hier nicht auch dem Philosophen bewusst wird, dass er sozusagen auch von weiter oben noch eine Hilfe braucht.
Mhm. Herzlichen Dank. Wir haben jetzt noch zwei Zuhörer in der Leitung. Zunächst Frau Hamann aus Köln. Grüß Gott, Frau Hamann.
Ja, grüß Gott. Jetzt muss ich es ganz kurz machen. Ich möchte mich so Frau Fächler anschließen und mich ganz herzlich für diesen ganz tollen Vortrag bedanken. Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte ihn nicht gehört, ich hätte Horeb nicht, das wäre ganz fürchterlich. Und ich stelle immer wieder fest, je intelligenter ein Mensch ist, je gedemütiger ist er und je gottgläubiger ist er. Und ich möchte mich, Sie haben jetzt so schön schon alles vorgetragen, da bleibt mir gar nichts mehr übrig dazu zu sagen. Und dann möchte ich aber sagen, ob wir nicht jetzt in der ganz großen Gefahr sind, dass unsere neue Wissenschaft die Menschen zugrunde richtet mit ihren Stammzellen, mit all den Errungenschaften, die wir jetzt haben, die eher dazu beitragen, dass der Mensch eher verdummt als intelligenter und logischer und gottgläubiger wird. Das war mein Beitrag. Ich höre am Radio.
Herzlichen Dank, Frau Hamann. Auch eine ganz wichtige Frage, wenn wir es schon mit den verschiedenen Wissenschaften haben, Herr Dr. Egger.
Ja, also ich würde sagen, dass hier etwas ganz Wesentliches ausgedrückt wurde. Die Wissenschaft ist nicht neutral. Es kommt darauf an welche Werte sie sich wendet und bindet. Und da gibt es eine ganz berühmte Kurzformel. Die Wissenschaft des 20. Jahrhunderts hat die Schwelle der Materie überschritten, die Schwelle des Lebens überschritten und die Schwelle der künstlichen Intelligenz. Wir haben also das Atom geknackt, die Zelle geknackt, die DNA, und wir haben auch eine künstliche Intelligenz geschaffen. Und da ist jetzt die Frage, ist unsere Ethik auf der gleichen Höhe wie unsere Wissenschaft? Wenn nicht, können uns diese drei Schwellen zu einer großen Gefahr werden. Und deswegen ist heute Wissenschaft immer auch mit Ethik in Verbindung zu bringen.
Und an diese Frage muss man dann noch anschließen, wenn man der Meinung sei, dass denn die Ethik auf der Höhe der Wissenschaft ist, welche Ethik es denn nun ist, die da auf der gleichen Höhe ist, denn auch da scheiden sich ja die Geister, und das hatten Sie auch in Ihrem ersten Vortrag so schön gesagt, welche Philosophie ist denn nun die richtige, da werden wir sicher auch noch einiges dann im Laufe der Vorträge hören. Ich darf jetzt noch einen letzten Hörer reinbitten, Herrn Storck, guten Abend, grüß Gott.
Ja, guten Abend, mein Name ist Storck, eine Bekannte hat mich gerade die Tage vorgestern gefragt, wie sie einen Zugang zur Philosophie finden könnte. Ich habe Ihnen ihr dann Ihren Vortrag empfohlen, den ich selber mit Begeisterung anhöre. Und ich muss mich auch den Komplimenten anschließen. Sie machen das sehr verständlich. Man merkt Ihre Routine aus dem Schulunterricht. Meine Frage ist nun, diese Bekannte sagt doch, kannst du mir ein Buch empfehlen? Haben Sie da einen Tipp? Was passt zu Ihrem Vortrag als Einführung in die Philosophie?
Ja, also es ist so, es gibt eine ganze Menge von Einführungen in die Philosophie. Wenn man da so einen Namen nennen sollte, also eine Einführung ist die von Karl Jaspers. Mhm. Das ist einer der bekanntesten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Dann gibt es auch noch eine Einführung von Hirschberger. Mhm. Die ist so eine kleine Einführung in die Philosophie, die ist also recht gut verständlich. Es gibt mehrere, aber also man kann nicht alle so empfehlen.
Klar, okay.
Ja. Wenn Sie, und ich habe auch diese Dinge, die ich hier ein bisschen vorbringe, habe ich einmal auch in einem Manuskript, das könnte ich Ihnen auch zuschicken. Eine knappe Einführung, wenn Sie das interessiert, wenn Sie vielleicht an die Redaktion Ihre E-Mail-Adresse durchgeben können, dann schicke ich Ihnen das zu, und das wären dann vielleicht mal so, was weiß ich, 25, 30 Seiten,
ja, okay.
Und da wären die wichtigsten Dinge, wären da drinnen, und da könnten Sie das nachlesen.
Das wäre sehr nett, ich danke Ihnen. Würde ich gerne
machen. Gut, dann darf ich Sie bitten, Herr Storck, dass Sie jetzt einfach in der Leitung bleiben, bis wir die Sendung abgeschlossen haben.
Okay,
dann können wir den Rest regeln. Herzlichen Dank für die Nachfrage.
Bitte.
Herr Dr. Egger, ich glaube, wir können auch in Ruhe noch ein bisschen überlegen, wenn Ihnen noch das ein oder andere Buch dann in einer ruhigen Stunde einfällt, das Sie doch für empfehlenswert halten, dann hinterlegen wir das gerne bei unserem Hörerservice. Die beiden Angaben, die Sie gemacht haben, sind dann ab Montag bei unserem Hörerservice abzurufen. Samstags ist ja dort niemand da, aber ab Montag dann wieder 9 Uhr früh, da können dann diese Angaben abgerufen werden, beziehungsweise auch übers Internet bei der Sendung, bei der heutigen Sendung unter dem Infobutton dürften dann ab morgen diese Angaben bereitstehen. Herr Dr. Egger, ich danke Ihnen für Ihren Vortrag, für die Beantwortung der Fragen unserer Zuhörer. Es ist noch viel zu tun. Diese Reihe wird auch noch einige Folgen haben. Ich danke Ihnen jetzt schon im Voraus dafür und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute und Gottes Segen.
Danke recht herzlich und auch Ihnen herzlichen Dank für die Begleitung.
Gerne. Liebe Zuhörer, herzlichen Dank, dass Sie auch dabei waren und dass Sie diese Sendung durch Ihre Beiträge bereichert haben. Wenn Sie die heutige Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie das gerne tun. Und zwar in der kommenden Woche, in der Nacht von Freitag auf Samstag ab 0.45 Uhr. Oder Sie bestellen sich gerne einen Mitschnitt dieser Sendung bei unserem CD-Dienst unter folgender Telefon- bzw. Faxnummer. Eine deutsche Nummer 0700 7525 7520. Per E-Mail bestellen Sie sich ganz einfach einen Mitschnitt bei cd-dienst@horeb.org. Auf unserer Homepage können Sie diese Sendung auch als Podcast herunterladen, abonnieren bzw. als Download herunterladen. Und alle Angaben zu dieser Sendung, das heißt die Bücher, von denen wir jetzt gehört haben, sind ab Montag bei unserem Hörerservice abzurufen unter 0700 7525 7525. Damit wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörer, noch einen gesegneten Abend und weiter viel Freude mit unserem Programm. Ihr Peter Sonneborn.